Braucht es irgendwas von der Politik, damit diese Erkenntnis, wie wichtig eigentlich für unsere Wirtschaft der Klimaschutz oder die Klimaschutzmaßnahmen sind, braucht es da noch was?
Also was es braucht, ist Verlässlichkeit. Ja? Also ich sag mal, in der Wirtschaft, und da rede ich, glaube ich, für einen Großteil der deutschen Unternehmer und Unternehmerinnen, ist es schon längst angekommen, dass die ganzen Weltmärkte sich jetzt zukunftsfähig aufstellen und Klimaschutz und die Energiewende und Wärmewende und so weiter ganz zentral sein wird. Was es jetzt von der Politik braucht, ist eben ein verlässlicher Rahmen.
Hallo und herzlich willkommen bei Pick Your Battles, dem Streitformat der Heinrich-Böll-Stiftung. Mein Name ist Jan-Philipp Albrecht, einer der beiden Co-Vorstände der Stiftung, und ich streite, ringe hier mit Gästen über Politik, grüne Politik, die Grünen, und es darf durchaus kritisch zugehen. Und heute habe ich zu Gast Sabine Nallinger. Herzlich willkommen.
Hallo Jan.
Ja, Sabine, wir duzen uns. Du warst selber bei den Grünen lange aktiv.
Bin noch bei den Grünen.
Bist noch bei den Grünen aktiv, sehr gut. Du warst damals Stadträtin für die Münchner Grünen zu Energie, Stadtentwicklung und verkehrspolitischen Themen. Richtig erfolgreiche Zeit. Wäre natürlich noch cooler gewesen, wenn du tatsächlich OB geworden wärst in München. Das steht noch aus. Ansonsten bist du Vorständin der Stiftung Klimawirtschaft. Das ist eine große klimapolitische Stiftung, Initiative von Führungskräften, die aus der Wirtschaft sozusagen sich einsetzen. Da wirst du gleich zu erzählen. Darüber hinaus bist du auch Aufsichtsratsmitglied der Sustainable AG und engagierst dich im Fachbeirat des Instituts für Klimaschutz, Energie und Mobilität sowie im Beraterkreis der Fraport AG. Einige Aufgaben, die du hast, und du bist immer eine, die als Beobachtung sozusagen wiedergibt, dass WirtschaftslenkerInnen eben auch wirklich bereit sind, gesellschaftspolitische Verantwortung, gesellschaftliche Verantwortung zu übernehmen, auch gerade in ihren Regionen. Aber sie brauchen dafür von der Politik ordentliche Rahmenbedingungen. Darüber wollen wir reden. Und ich steige mal so ein mit einer Beobachtung, die ich jetzt in den letzten Tagen, bevor wir das hier aufgezeichnet gemacht haben, nämlich Katharina Reiche, die Bundeswirtschaftsministerin, die hat in der Beobachtung der Ampelzeit und der Zeit von Robert Habeck, nachdem sie ihn einmal gelobt hat, dann gesagt, Klimaschutz wurde überbetont. Und das fand ich schon bemerkenswert, denn ich habe zumindest wahrgenommen, dass im vergangenen Jahr einige ökonomische Studien noch mal rausgekommen sind, die deutlich gezeigt haben, wie groß der Schaden für die Volkswirtschaft, also auch für Unternehmen und für unsere aller Einkommen ist, mit fortschreitendem Klimawandel. Und da frage ich mich immer wieder, ist das eigentlich bei den Wirtschaftsakteuren wirklich so gar nicht angekommen und spielt das keine Rolle? Das ist doch massiv, was da droht, auch für die Wirtschaft, oder?
Absolut, absolut, Jan. Also in der Stiftung und wie du schon sagtest, wir sind eine CEO-Stiftung von CEOs von großen deutschen Unternehmen, ist es ganz klar, dass die Klimaziele für uns Innovationsziele sind. Und warum sind sie das? Weil Klimaschutz der Treiber ist, der wesentliche Treiber in der Wirtschaft, um die Wirtschaft zukunftsfähig zu machen. Warum haben wir denn hier in Deutschland und Europa den Anschluss verloren? Ich schaue nur mal auf unsere große, große Automobilindustrie, ja, weil wir nicht die Autos der Zukunft bauen hier. Ja. Wo ist der Kleinwagen des deutschen Herstellers, der bezahlbar ist und der ausreichend Reichweite hat und verlässlich ist? Also das heißt, für uns sind die Klimaziele wirklich der Innovationstreiber, den wir brauchen, um den Anschluss an den Weltmarkt nicht zu verlieren. Und deswegen ganz klar, Klimaschutz und Wirtschaftskraft ist für uns zwei Seiten derselben Medaille.
Braucht es denn irgendwo, braucht es irgendwas von der Politik, damit diese Erkenntnis, wie wichtig eigentlich für unsere Wirtschaft der Klimaschutz oder die Klimaschutzmaßnahmen sind, braucht es da noch was?
Also was es braucht, ist Verlässlichkeit. Ja? Also ich sag mal, in der Wirtschaft, und da rede ich, glaube ich, für einen Großteil der deutschen Unternehmer und Unternehmerinnen, ist es schon längst angekommen, dass die ganze Weltmärkte sich jetzt zukunftsfähig aufstellen und Klimaschutz und die Energiewende und Wärmewende und so weiter ganz zentral sein wird. Was es jetzt von der Politik braucht, ist eben ein verlässlicher Rahmen. Die 4-Jahres-Zyklen sind da natürlich sehr hinderlich. Deswegen haben wir ja vor über einem Jahr mit unseren CEOs den Appell gestartet, wirklich außerhalb von Legislaturen oder legislaturübergreifend einen Konsens zu finden für eine gemeinsame Wirtschaftspolitik. Und da spielt der Klimaschutz eine zentrale Rolle. Und was es jetzt braucht, ist eben ein verlässlicher Rahmen. Das beste Beispiel ist das Verbrenner aus, Verbrenner an, Kaufprämie von E-Autos mal kurzfristig 2023 im Dezember abgeschafft und so weiter. Das sind alles Maßnahmen, die sind wirklich Gift für die Wirtschaft, weil es zu einer Verunsicherung führt und weil dann die Unternehmen eben auch keine Investitionen finden. Niemand, der ihre Transformationsprojekte investiert, weil es diesen verlässlichen Rahmen nicht gibt. Also das muss von der Politik kommen, das muss die Politik liefern.
Und das wollen wir jetzt weiter vertiefen und vielleicht auch mal konkret, auch kritisch reingucken, was eigentlich gelaufen ist in den letzten Jahren. Wir machen das wieder so, wir haben von dir Stichworte bekommen, über die wir diskutieren werden. Und ich ziehe die nacheinander, 6 Stück davon. Und wir reden jeweils 6 Minuten darüber. Und ich stelle dann hier diese Uhr. Es geht los. Das erste Stichwort, das du mitgebracht hast, ist Wasserstoff. Und total spannendes Stichwort, denn das ist immer so ein bisschen in den letzten Jahren so das Heilsversprechen geworden, um ganz ehrlich zu sein. Alle haben gesagt, Wasserstoff, damit geht jetzt alles und wir müssen nur in Wasserstoff investieren. Ist es eigentlich so einfach, wenn wir den Klimaschutz bewältigen wollen?
Also was wir natürlich erstmal machen müssen, ist the all-electric society. Wir müssen alles, was wir können, elektrifizieren, weil in der Elektrifizierung des Strommarktes sind wir schon extrem weit. Ja, es ist heute tatsächlich so, wenn man neue Erzeugungsanlagen errichtet, sind die Erneuerbaren mittlerweile die günstigsten. Und ich habe erst neulich noch mal eine Studie gelesen von Agora. Es ist tatsächlich so, wenn wir jetzt nur die neuen Anlagen nehmen, sind wir unheimlich wirtschaftlich. Es ist noch nicht ganz so wirtschaftlich, weil wir noch Altanlagen haben mit einer hohen EEG-Förderung. Aber wenn die mal dann rausfallen, peu à peu, ist es wirklich das Wirtschaftlichste. Das heißt also, Elektrifizierung steht ganz vorne dran, aber es gibt eben Industrieprozesse oder auch in der Mobilität, ja, Luftfahrt, Schifffahrt und so, da kommen wir mit der Elektrifizierung einfach nicht so weit. Das ist nicht so komprimiert, die Energie. Und da kommt das Thema Wasserstoff ins Spiel. Ja. Jetzt ist es leider so, also das, die Erkenntnis wächst bei mir immer mehr, dass Wasserstoffstrategie und Wasserstoffausbau eher gerade so in PowerPoint-Präsentationen sehr gut dargestellt wird. Wenn ich jetzt das mal bei Lichte betrachte, dann hat die letzte Regierung das Wasserstoffkernnetz und das ganze Thema in Schwung gebracht, was auch total wichtig ist. Aber ich habe mir echt mal auf Google Maps in Namibia diese Wasserstoffanlage angeschaut und die ist ja noch richtig winzig, winzig. Also ich sag
während
mal,
der Bedarf, während der Bedarf, also mit allen, die ich rede, die wollen ganz viel grünen Wasserstoff haben.
Ja, ja.
Ich frage mich immer, wo soll der denn die nächsten Jahre herkommen?
Absolut, absolut. Also bei uns zum Beispiel ist ja die Salzgitter AG, Förderunternehmen der Stiftung Klimawirtschaft. Und Salzgitter, Gunnar Gröbler, möchte ab nächstem Jahr grünen Stahl produzieren. Er hat wahnsinnig investiert.
Wasserstoff, grüner Wasserstoff, der in den Hochofen statt sozusagen Koks, der Kohle.
Genau. Und also die Unternehmen sind ready, Wasserstoff ready, die wollen loslegen. Das wäre sogar ein Stranded Investment, wenn nicht ausreichend Wasserstoff in Deutschland zur Verfügung steht. Dann hat der Gunnar Gröbler sich verkalkuliert und das hoffen wir mal nicht, dass die Unternehmer und Unternehmerinnen, die Vorreiter waren und wirklich ins Risiko gegangen sind und investiert haben, jetzt das Nachsehen haben und sogar Nachteile davon haben. Deswegen, nächstes Jahr braucht die Salzgitter AG Riesenmengen Wasserstoff, bitte schön möglichst grüner Wasserstoff, damit sie grünen Stahl produzieren können für alles Mögliche, Automobilindustrie, Infrastruktur, Baubereich und so weiter.
Was hat die Politik da noch nicht richtig gemacht oder wo müssen die Prioritäten eigentlich jetzt dabei gestellt werden? Mein Eindruck ist so ein bisschen, es geht dann immer um ganz viele Projekte. Mhm. Ja, aber eigentlich bräuchte es doch eine Fokussierung jetzt auf ein paar Industrieprojekte, oder?
Ja. Naja, also was es erstmal braucht, ist, glaube ich, tatsächlich auch im Energiemarkt wirklich eine europäische Sicht auf die Dinge. Ja? Wir müssen Energiepolitik europäisch denken. Wir müssen uns stark aufstellen. Wir haben jetzt da draußen im Weltmarkt wirklich viele, die gerade nicht so in unserem Sinne arbeiten, wenn ich gerade nach Amerika schaue und in anderen Wirtschaftsregionen. Deswegen ist es wichtig, dass wir uns gut aufstellen. Und im Energiemarkt heißt es für mich, wir müssen uns europäisch aufstellen. Ja? Und wenn ich höre zum Beispiel, dass die Wasserstoffnetze in Italien oder Spanien enden und wir in Deutschland dann nichts abkriegen, weil wir einfach in der Lieferkette weiter hinten hängen, dann ist das fatal für den vor allem Industrie- und Produktionsstandort Deutschland. Und deswegen ist das das Erste, dass wir eben eine europäische Strategie, Wasserstoff- und Energiestrategie brauchen.
Heißt das am Ende auch, dass eigentlich also man auch Offenheit dahingehend haben muss, in welchen Ländern Europas eigentlich welche Produktionsprozesse stattfinden?
Absolut, absolut. Weißt du, Jan, ich habe mir schon oft gedacht, wir streiten uns ja mit den Franzosen schon ganz, ganz lange über die Atomkraft. Und ich habe mittlerweile gelernt, dass das so ein Kulturgut in Frankreich ist, dass es kein gutes Thema ist, wo wir auch nicht auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Aber Frankreich ist ein Land, das eine Küste hat, wo unheimlich viel Wind weht. Frankreich ist ein Land, wo viel mehr die Sonne scheint als bei uns. Also wenn die Franzosen sich jetzt noch stärker involvieren würden in den Ausbau von Solar und Wind und eben stärker noch in Europa zu Erneuerbaren beitragen würden, dann würden die einen großartigen Beitrag leisten. Also von daher denke ich, müssen wir ins Gespräch kommen und müssen mit unseren europäischen Partnern da eben tatsächlich einen großen Schritt vorankommen.
Und europäische gemeinsame Politik ist natürlich ein richtiges Stichwort. Green Deal ist ein großer Schritt der Europäischen Kommission, der Europäischen Union. Da ist auch eine Wasserstoffstrategie mit dabei. Und was erwartest du eigentlich von der Politik mit Blick auf die EU, also aus Deutschland heraus? Wie muss sich die Politik eigentlich EU-politisch aufstellen?
Also ich finde es jetzt schon bemerkenswert. Wir haben ja jetzt eine neue Bundesregierung und eines hat ja Friedrich Merz in seinen ersten Tagen gemacht, dass er erstmal nach Frankreich und Polen gereist ist, dass er eben im Führerbündnis eben mit Strummer und Tusk und Macron eben eine gemeinsame Linie gesucht hat. Und das ist, glaube ich, unheimlich wichtig. Und ich glaube, das ist das, was jetzt kommen muss, dass wir eben gemeinsame Projekte vorantreiben und
Kannst du ruhig noch zu Ende reden? Ja.
Und da wirklich zu guten Lösungen kommen.
Okay, Das heißt also, europäisch gemeinsam braucht es eine Strategie und es muss klar sein, dass also direkt Elektrifizierung an allen Bereichen passieren muss, wo es geht und die Frage grüner Wasserstoff für diese Bereiche gebraucht wird und ausgebaut werden muss, wo sie eben dringend notwendig ist. Ja.
Ein Satz zu Europa. Ich bemerke gerade, dass man keine Green Deal Projekte stoppen möchte, aber zeitlich strecken möchte. Und das finde ich fatal. Wir haben keine Zeit zu verlieren und deswegen darf es auch nicht zum zeitlichen Verzug kommen.
Es ist auch schwierig für neue Projekte im Moment Mehrheiten in Europa zu erringen. Es ist schon eine schwierige Zeit politisch. Ja. Das ist etwas, wo vielleicht die Wirtschaft, aber da kommen wir vielleicht gleich drauf zu sprechen, der auch eine Verantwortung hat. Ich ziehe mal
nächste Karte vielleicht.
Eine nächste Karte, ganz genau. Oh, da geht's gleich zur Sache, das ist auch ein Thema, das politisch gerade immer wieder eine Rolle spielt. Das Stichwort Strompreise hast du mitgebracht und das ist ja etwas, wo jetzt die neue Regierung und auch im Wahlkampf immer wieder gesagt, wir müssen die Strompreise runterkriegen für die Industrie, die sind zu hoch. Da sage ich mal gleich, ich habe das Gefühl, da hat man natürlich auch lange gebraucht, um die Nebenkosten und Abgaben auf den Strom runterzukriegen im Wettbewerb zu den fossilen Energieträgern. Also Gas, Öl, Kohle, das war ja zum Teil mit Blick auf Abgaben an die Steuerbehörden sozusagen subventioniert fast schon. Da ist doch viele Jahre was falsch gemacht worden, oder?
Naja, also erstmal finde ich es ein wahnsinnig gutes Signal an die Wirtschaft jetzt, dass die neue Bundesregierung ausgegeben hat, sie gehen mit den Strompreisen runter. 5 Cent pro Kilowattstunde sind ja so im Gespräch. Es gab ja den Begriff des Industriestrompreises, dass wir überhaupt wettbewerbsfähig sind. Unsere Stromkosten sind heute im Vergleich zu anderen Wirtschaftsräumen zum Teil 4-5-mal so hoch. Und dann ist es ja klar, dass sich Wirtschaften hier lange nicht so lohnt, wenn ich energieintensiv bin, wie jetzt in anderen Wirtschaftsräumen. Das ist ein super Signal und ich gehe auch davon aus, dass es jetzt kommen wird. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir sagen, das hat auch schon die alte Bundesregierung gesagt, ja. Die konnte das politisch im gesamten Bundestag nicht durchsetzen, hat keine Mehrheiten da zunächst mal gefunden, wurde etwas zerredet leider. Aber es ist gut jetzt, dass es jetzt kommt. Ja, es ist keine neue Erkenntnis,
will ich damit sagen. Hat es Robert Habeck nicht gegönnt.
Ja, genau, genau, genau.
Das war schon ziemlich unverantwortlich.
Absolut, absolut. Hat ja auch seinen Preis dafür gezahlt, der Christian Lindner. Es ist in der Tat aber jetzt so mit Blick nach vorne, dass es ein gutes Signal ist und die Industrie wartet da drauf. Ja. Also von daher, Strompreise sind ganz, ganz zentral. Und wichtig ist eben jetzt, und deswegen fand ich das bemerkenswert von der Bundesnetzagentur, dass sie jetzt eben auch nochmal schauen, weil das große Thema ist jetzt, dass der Netzausbau eben auf immer weniger Verbraucher gerade eben konzentriert wird. Die müssen den finanzieren. Der Netzausbau wird immer teurer. Die Baumaterialien werden teurer. Wir merken das, dass eben der Weltmarkt da gerade ganz schön nach oben zieht und die Preise auch anzieht. Aber es ist eben auch so, dass eben die Erzeugungsanlagen eben, sag ich mal, im Wind- und Sonne begünstigten Standorten errichtet worden sind. Die sind zum Teil weit weg von den Verbraucherzentren, also Industriegebieten und so weiter. Und da jetzt eben wirklich eine kluge, ich sag mal, weiteren Ausbau auch sich anzuschauen, wo wollen wir denn tatsächlich jetzt Wind und Sonne weiter ausbauen? Wollen wir die mehr an den Verbrauchsorten hin? Und wie können wir das gerechter verteilen? Ich finde es gut, die Diskussion jetzt, dass zum Beispiel auch die kleinen Solaranlagenbesitzer und Besitzerinnen jetzt an den Kosten beteiligt werden, weil wenn bei denen die Sonne nicht scheint, sind sie auch auf das Netz angewiesen. Ja. Also ich glaube, wir brauchen jetzt viele kluge Gedanken dazu, um das Ganze gerecht zu machen und finanzierbar zu machen. Aber die Ideen, die jetzt auf dem Tisch liegen, sind eigentlich vielversprechend und gehen auch in eine richtige Richtung.
Ich gehe trotzdem noch mal zu dem Punkt zurück, dass also lange Zeit der Strom, der einzige Weg war, erneuerbare Energien wirklich in Masse umzusetzen, häufig ja benachteiligt wurde im Markt gegenüber den fossilen Energieträgern, die ich so fast steuerfrei zum Teil, sehr steuerbegünstigt zumindest gehandelt habe weltweit. Ja. Müsste sich nicht regulativ irgendwann an einem bestimmten Punkt auch was ändern mit Blick auf die fossilen Energieträger?
Also absolut, Jan. Wenn ich zum Beispiel schaue, der Agrardieselsubventionierung ist über 100 Jahre alt. Über 100 Jahre, Da muss ich mich schon mal fragen, irgendwie können wir nicht mal alte Zöpfe da abschneiden und müssen wir nicht mal irgendwie schauen, dass wir wirklich da, also es gab ja einen Vorstoß, den abzuschaffen, dann wurde er wieder zurückgeholt.
Jetzt ist es eine Abschmelzung, weil man gesagt hat, okay, es gibt viele kleine Bauern, und so weiter, die sich auch unter erheblichen Druck befinden. Ja. Aber ich sage auch mal, also es gibt ja wirklich große Verbraucher von fossilen Energieträgern müssten die nicht eigentlich ein Stück weit mitfinanzieren, dass zum Beispiel das Stromnetz oder andere Dinge ausgebaut werden? Also müsste man nicht an der Stelle einen Deal auch machen?
Also ich sag mal so, also was ich gerade schon sagte, alte Zöpfe, auch der Kohlepfennig, der heißt ja nur Pfennig, also da sieht man schon mal, wie alt das alles ist. Ja. Und da tun wir uns tatsächlich schwer, solche Pfründe wieder abzuschaffen. Also da müssen wir auf jeden Fall ran. Und ich sag mal so, wir haben einen klaren Fahrplan, was die Klimaziele angeht, die ja auch die neue Bundesregierung und unser Bundeskanzler, ganz klar auch unterschreibt. Und das heißt, wenn wir die Klimaziele einhalten wollen, müssen wir natürlich von den Fossilen runter und müssen eben den Ausbau hinbekommen. Und es kann nicht sein, dass ein, zwei Generationen jetzt die Transformation finanzieren. Und da müssen wir kluge Instrumente etablieren. Das heißt auch, dass wir natürlich schauen müssen, wie wir von den Fossilen, wie die eben tatsächlich auch unattraktiver werden und wie sie die attraktiveren Zukunftsenergien sozusagen finanzieren.
Ja. Und man sollte das unattraktiv werden eben nicht immer weiter rausschieben, weil irgendwann kommt die harte Kante mit Emissionshandel und anderen Preiskipppunkten sozusagen. Wenn man bis dahin dann nicht umgestellt hat, sieht es ganz schnell ganz schwierig aus. Und
absolut.
Dann werden wahrscheinlich irgendwann Jobs abgebaut. Und das kann ja auch nicht richtig sein.
Da sind wir ja schon dabei. Ne? Mhm. Also viele reden ja schon von einer Deindustrialisierung in Deutschland, die wir seit 2017, 2018 verzeichnen.
Die aber eine Geschichte hat, die weiter zurückgeht. Man hätte frühzeitiger einsteigen können in einen Umbau. Das haben wir ja auch schon, sage ich mal, die Diskussion
vor 20 Jahren. Wir waren ja vorne dran bei vielen Sachen, nicht? Bei den Solarzellen und so weiter und haben das dann verpennt, dran zu bleiben.
Absolut. Gut, wir gucken mal weiter. Das dritte Stichwort, das du mitgebracht hast, ist dann E-Mobilität. Und das ist ja eines, das, sage ich mal, auch sehr emotional an der einen oder anderen Stelle mal diskutiert wird. Um damit vielleicht mal einzusteigen, weil ganz lange hatte ich den Eindruck, auch zuletzt noch, wurde nicht nur in den Kreisen, in denen man versucht, sozusagen diese Technologien mit Desinformation zu delegitimieren, sondern in der Mitte der Gesellschaft so ein fast schon Widerstand gegen die E-Mobilität organisiert. Und dann wurde ganz viel über sozusagen die Schwierigkeiten mit Blick auf die Akkus und so weiter gesprochen und ganz wenig über die Möglichkeiten. Ist da eigentlich im Diskurs was schiefgelaufen oder hat die Wirtschaft, hat die Industrie vielleicht da auch den gesellschaftlichen Diskurs zu wenig beeinflusst oder auch in die falsche Richtung mit Verbrennerverbotsdebatten und so weiter?
Also E-Mobilität ist ein unheimlich zentrales Thema, für uns als Wirtschaftsstandort ganz zentral, weil bei uns das eben wirklich eine ganz zentrale Industrie ist, wo wir sehr viel Wertschöpfung, sehr viel Wohlstand in den letzten Jahrzehnten gewonnen haben. Und es sieht tatsächlich so aus, dass die deutsche Automobilindustrie den Zug, nenne ich es jetzt mal, bei der Mobilität zu bleiben, den Zug verpasst hat und tatsächlich zu lange in alte Technologien investiert hat, zu viel Gewinne ausgeschüttet hat und nicht die Luft hatte, tatsächlich in die Zukunft zu investieren. Das finde ich total fatal. Ganz im Gegenteil, ganz stark lobbyiert, mit einem starken Verband lobbyiert. Und da sieht man mal, zu was auch Lobbyierung führen kann, nämlich, dass man sich selber hemmt, in der eigenen Blase bleibt, sich auf die Schulter klopft und gar nicht merkt, dass die Welt da draußen eine ganz andere ist und dass man tatsächlich eben den Anschluss verloren hat.
Und Technologien diskreditiert, besser gesagt, werden. Ja, das ist ja, man stellt sich da ja am Bein mit, oder?
Ja, also was ich spannend finde bei der Elektromobilität, ich meine, ich stehe ja für sämtliche Branchen der Wirtschaft und wir vertreten neben Bau und Handel und Mobilität und Logistik, Finanzwirtschaft und so eben die gesamte Bandbreite. Aber bei der E-Mobilität ist es tatsächlich so, dass wir müssen ja die ganze Wirtschaft klimaneutral stellen und transformieren. Aber bei der E-Mobilität ist es ja sogar noch so, dass wir ein Produkt, ein Zukunftsprodukt auf den Markt bringen für die Endverbraucher und Verbraucherinnen und eigentlich ein total interessantes, lukratives Produkt haben. Anders eben, deswegen habe ich das so ausgeführt, grüner Stahl hatten wir ja vorher gesprochen. Grüner Stahl sieht genauso aus wie grauer Stahl. Und es ist viel schwieriger, so Grundstoffe in den Markt zu bringen, die überhaupt keinen Vorteil zunächst mal bringen, sondern nur grün sind. Ja. Und deswegen bei der E-Mobilität haben wir ja sogar noch ein sexy Produkt, das wir total gut eben vermarkten können. Und wir haben das verpennt.
Aber das muss man natürlich auch vertreten. Ja? Also absolut, das geht so weit in Amerika. Ich glaube, Volkswagen, die erzählen den Leuten gar nicht mehr so richtig. Also die verkaufen die E-Autos nicht mit dem Argument, es ist ein E-Auto, weil sie im Diskurs das Gefühl haben, das wird diskreditiert, das verkauft sich nicht. Da hat man auch was falsch gemacht.
Naja, oder? Was heißt, hat man falsch gemacht? Man macht immer noch falsch. Erst vor ein paar Tagen habe ich gelesen, dass man eben die Flottengrenzwerte noch weiter nach hinten schieben möchte in der EU, ja, dass sich da sozusagen die Autolobby schon wieder durchgesetzt hat und sich eigentlich ein eigenes Bein stellt und eben...
Also die Verbrennerlobby.
Genau. Also unsere deutsche Automobillobby, ja. Und das ist natürlich total fatal, weil es hängt ja nicht nur die Automobilindustrie und die Zulieferer da, sondern eben auch unsere Stahlunternehmen, die jetzt sehr gerne grünen Stahl für die Automobilindustrie liefern würden und die natürlich dann auch einen geringeren Absatz vorfinden, wenn jetzt bei uns tatsächlich die Produktionszahlen der Automobilwirtschaft so rückläufig sind, wie wir sie verzeichnen.
Das hängt zusammen, ist eine Produktionskette, die da stattfindet an diesem Wirtschaftsstandort.
Und Jan, weißt du, das hat uns auch stark gemacht, dass wir wirklich ganze Cluster hatten. Mhm. Also innerhalb einer Wertschöpfungskette eines Produktes wie ein E-Auto zum Beispiel, haben wir in Deutschland alle möglichen Komponenten hergestellt, haben uns gegenseitig auch befruchtet und haben uns weiterentwickelt. Und wir haben so hervorragende eigentlich Grundlagen, damit wir hätten in die Zukunft streiten können. Und das muss man einfach mal so attestieren. Die Automobilwirtschaft hat es komplett verpennt, hat zu stark lobbyiert und den Anschluss an den Weltmarkt verloren. Ich höre immer wieder, wenn sie jetzt das Ganze rumreißen, könnten sie noch den Anschluss bekommen. Wenn ich dann aber wieder höre, man möchte die Flottengrenzwerte jetzt schon wieder 3-4 Jahre nach hinten verzögern, dann sehe ich da auch jetzt noch nicht das Bewusstsein, der Automobilbosse, ja, tatsächlich das Ruder rumzureißen.
Und das hat ja Konsequenzen, wie man zum Beispiel am Beispiel Northvolt sieht, wo die große Chance war, dass eine Batteriefabrik da in Schleswig-Holstein kommt, die Batterien für den E-Mobilitätsmarkt in Deutschland und Europa.
Das meinte ich gerade nicht. Also da hängt ja auch Batterien, Stahl, da hängt die Halbleiterindustrie dran, die Elektronikindustrie und so. Ja. Es hängen so viele dran.
Dieses Unternehmen jetzt insolvent ist, ja, und ich denke, das ist eine direkte Folge aus diesem politischen Schlingerkurs, der da auch war. Ne?
Ja.
Also für E-Mobilität brauchst du da jetzt dann doch irgendwo eine klare, schnelle Entscheidung, wenn man dabei sein will, oder?
Es wäre toll, wenn die Bundesregierung jetzt sagen würde, hey, gemeinsam schaffen wir das. Wir schaffen den Rahmen auf europäischer Ebene, auf nationaler Ebene und wir helfen euch auf dem Weltmarkt. Der Kanzler fährt dann mit der Automobilindustrie in der Welt umeinander und präsentiert unsere tollen E-Autos. Ja. Ich kann mir das alles vorstellen.
Jetzt mal
und jetzt muss es aber tatsächlich folgen.
Ja. Aber jetzt mal als Grüne gefragt. Ja, ich meine, wir haben ja auch das Problem so ein bisschen als Grüne oder die grüne Bubble sozusagen, dass sie sozusagen dieses für Produkte oder für Technologien eintreten oder für wirtschaftliche Erfolg von Technologien, dass das nicht unsere Lieblingstätigkeit ist. Ja, wie könnten die Grünen das eigentlich besser machen? Müssen sie da mehr Ownership für so eine Technologie entwickeln oder für so einen Erfolg auch wirtschaftlich?
Na gut, wäre es gewesen, als wir in die Regierung gekommen sind, dass wir tatsächlich auch mal den Verkehrsminister, die Verkehrsministerin stellen. Das wäre ganz zentral gewesen. Ich bin ja von meiner Ausbildung her Verkehrsingenieurin und wenn ich schaue, die letzten Verkehrsminister haben das Thema nicht wirklich vorangetrieben. Ja? Und es wäre so wichtig gewesen, da tatsächlich auch wirklich ich sag mal, ganze Konzepte und Strategien zu entwickeln, wie wir im Verkehrsmarkt, im Logistik- und Mobilitätsmarkt vorankommen. Das haben wir Grüne einfach verpasst und das wäre total wichtig gewesen. Mhm. Fand ich eine verpasste Chance übrigens. Das war vielleicht bei der personellen Aufstellung tatsächlich das
was dem zum Opfer
gefallen ist. Ja, was dem zum Opfer gefallen ist. Also das wäre ein ganz, ganz wichtiger Hebel gewesen.
Wichtige Lehren aus der Regierungsstrategie oder Bildungsstrategie. Ich ziehe mal die nächste Karte. So, und da sind wir beim Grundsatzthema Wirtschaft, hast du einfach aufgeschrieben. Finde ich auch super, dass wir einmal immer ganz generell darüber reden und vielleicht auch diese Frage nochmal stellen, wie ist denn jetzt das Verhältnis zwischen den Grünen und der Wirtschaft? Ja, also wir haben versucht, oder die Grünen haben versucht, da auch wirklich ein Profil aufzubauen und sind da reingegangen. Und trotzdem hat man natürlich jetzt dann in diesem harten Wahlkampf so eine Kampagne erlebt, die das komplett wieder in Frage gestellt hat. Kommen die Grünen da noch mal raus oder müssen sie oder können sie jetzt eigentlich sagen so, okay, wir haben es versucht, hat nicht geklappt?
Also ich sag mal so, die Regierungszeit mit grüner Beteiligung, grünen Wirtschafts- und Klimaminister ist erstmal von der Wirtschaft sehr positiv aufgenommen worden. Am Anfang der Legislatur der Ampelregierung habe ich einen unheimlichen Aufschwung in der Wirtschaft gesehen, eine unheimliche Erwartungshaltung, Vorfreude sozusagen, dass jetzt tatsächlich die Bundesregierung sich zukunftsfähig aufstellt und ein gutes Personaltableau liefert. Ja, die ersten Monate liefen dann auch gut. Und ich meine, müssen wir jetzt nicht nochmal vertiefen, aber dass das Heizungsgesetz geleakt worden ist und so weiter, das war einfach total fatal. Und was du hast eben die tatsächlich, ich würde schon fast sagen, eine Hetzkampagne gegen Robert Habeck und gegen die grüne Regierungsriege, ja, das war total auffallend und das kam dem Ganzen überhaupt nicht, ist dem Ganzen gar nicht gerecht worden. Ich habe mich tatsächlich, weil mich so beschäftigt hat, auch damit befasst und was wirklich auffallend ist, dass unsere Medienlandschaft in der Zwischenzeit sehr stark von konservativen Kräften finanziert wird und das auch tatsächlich Auswirkungen aus der Ausrichtung unserer Medienlandschaft hat. Das heißt, diese Hetze, die da gelaufen ist, das war sowas von absurd und es war eben auch nicht nachvollziehbar. Und ich glaube in der Tat, nachdem ja auch unsere Demokratie gerade so stark und in Gefahr ist, ja, glaube ich tatsächlich, dass auch in Deutschland Kräfte, die investieren können, ja, die aus dem sozialliberalen, ökologischen Kontext kommen, sich tatsächlich jetzt auch in der Medienlandschaft investiv einbringen sollten. Und wir brauchen da wirklich wieder, glaube ich, eine breitere Medienlandschaft, als wir das eben zum Schluss der Ampelregierung gesehen haben. Das hat mich schon sehr nachdenklich gemacht und das sollte uns alle nachdenklich machen.
Manche haben ihre Interessen vielleicht auch zu wenig vermittelt. Ja, also es wird immer sehr...
An was denkst du da jetzt?
Naja, also wenn es jetzt zum Beispiel um das Gebäudeenergiegesetz gibt, da gibt es ja, ich meine, ich war mit Schornsteinfegerverbänden unterwegs und wir haben darüber gesprochen, wie weit die schon waren mit Blick auf die Wärmepumpe und viele andere Dinge. Da waren ja wirtschaftliche Chancen im Raum und das wird mit einem Mal sozusagen alles in Frage gestellt oder diskreditiert. Da denke ich mir, na, wo sind denn die Wirtschaftsakteure und Verbände, die damit in Zukunft Geld verdienen wollen? So, ja, die müssten sich doch jetzt da voll reinhängen oder beim E-Auto haben wir es eben gesagt, aber auch die Akteure, die zum Beispiel in der erneuerbaren Branche wirklich, also für die geht es auch um die Existenz, ob es jetzt richtig weitergeht mit der Energiewende. Und so ein bisschen wie bei den Grünen auch, ist man da ein bisschen naiv oder nett immer reingegangen, hat Studien dann irgendwie gemacht und informative Veranstaltungen, aber während auf der anderen Seite Initiative Neue Sozialmarktwirtschaft oder andere Akteure so richtig draufgeholzt haben. Ja,
das ist tatsächlich so. Also Wirtschaft hat sich ja bis vor kurzem nicht in den medialen Diskurs eingemischt. Ne? Also das war irgendwas, was nicht selbstverständlich war. Das hat sich in den letzten Jahren etwas geändert. Die Wirtschaftsvertreter und Vertreterinnen bringen sich jetzt etwas mehr in den Diskurs ein. Im Baugewerbe ist es eben tatsächlich so, dass sie nicht mit einer Stimme sprechen. Da gibt es die Wärmepumpenhersteller, dann gibt es die Dämmmaterialhersteller, die Fensterhersteller und so. Und spannend ist schon, in der Automobilindustrie haben wir zum Beispiel einen zentralen Verband, den VDA. Sowas haben wir in der Bauwirtschaft nicht. Und deswegen sind die auch nicht so stark und treten auch mit so einer starken Stimme sozusagen medial auf. Ja? Okay. Und die haben zum Teil natürlich auch divergierende Interessen. Die einen wollen Wärmepumpen verkaufen und nicht so sehr dämmen, sagen, wir machen alles mit Wärmepumpen. Ja. Und die Dämmmaterialhersteller sagen, hey, wir müssen schon weit denken. Wir müssen unsere Gebäude zukunftsfähig aufstellen. Neben der Wärmepumpe brauchen wir auch die Dämmung der Häuser und so weiter. Also die sprechen da nicht mit einer Stimme und das hat bestimmt dazu beigetragen, dass die sich da beim Heizungsgesetz nicht so stark eingebracht haben. Nichtsdestotrotz ist es schon so, dass Wirtschaftsunternehmen sich zum Teil da natürlich besser organisieren sollten. Also da bin ich voll bei dir. Und deswegen gibt es ja so Organisationen wie die unsere, die Stiftung Klimaneuwirtschaft, die ganz stark sich einbringen möchte und eben sich stark machen möchte für Unternehmen, und zwar branchenübergreifend, die klimaneutral werden möchten.
Hast du das Gefühl, dass da jetzt so ein Rückzug stattfindet, weil politisch das Thema Klimaschutz so in den Hintergrund jetzt auch im Wahlkampf getreten ist, hinter Migration, Sicherheit, Geopolitik und so weiter, dass das abnimmt? Oder ist es eigentlich so, dass da der Wille ist, sich gerade dann auch wieder reinzuhängen, zu sagen, wir müssen das Thema wieder aufs Tableau bringen?
Also was wir schon merken, ist natürlich aufgrund der wirtschaftlichen Rezessionslage, aufgrund der Kriege, aufgrund, sag ich mal, eines Trumps in Amerika, der ganz klar sich gegen Klimaschutz ausspricht, gegen Diversity und so weiter, dass Unternehmen jetzt gerade dabei sind, tatsächlich, ich sag mal, als Lautsprecher zu den Themen zu fungieren. Da halten sie sich zurück. Ja. Wo sie sich nicht zurückhalten, ist dann tatsächlich in der Tatsache. Also ich kenne kein Unternehmen, das in Deutschland die Diversity-Strategie wegen Trump zurückgenommen hat, das ihre Klimaziele zurückgenommen hat, weil jetzt die Diskussion ist ganz im Gegenteil. Im Hintergrund laufen die Strategien und Konzepte weiter. Man redet nicht mehr so viel drüber, weil man eben nicht weiß, ob das Repressalien fürs Unternehmen mit sich bringt.
Absolut. Schwierige Situation.
Absolut,
in der es eben auch so ein bisschen um Haltung weiterhin geht. Wir schauen mal, was uns noch begegnet in deinen Stichworten. Ich schreibe noch mal rein. Koordinierung hast du für uns aufgeschrieben. Was hast du dir dabei gedacht?
Naja, wenn ich mir die neue Bundesregierung anschaue und wenn man das jetzt mal weit fasst, dann sind die beiden Begriffe, die wir von der Stiftung Klimawirtschaft in uns ja tragen, Klima und Wirtschaft. Und diese beiden Themen, sind in ungefähr, also so, man kann, wenn man so grob sieht, in 10 Häusern jetzt aufgeteilt, ja. Und das heißt, das zentrale Ministerium, was Robert Habeck ja vertreten hat, Klima und Wirtschaft, ist jetzt total aufgeteilt. Wir haben jetzt die Digitalisierung noch dabei und so weiter, also auch noch weitere Themen. Und deswegen ist es so wichtig, dass es da jetzt ein Haus gibt, ein Minister, eine Ministerin, die das Ganze koordiniert. Mhm. Es gibt ja die Verkündung jetzt, dass unser Vizekanzler und Finanzminister Klingbeil für die Transformation zuständig ist. Frau Reiche ist für Wirtschaft und Energie zuständig. Da wird sich mal zeigen, wie die beiden gut harmonieren. Ja. Nicht, dass der für Transformation Zuständige was ganz anders spricht als die für Wirtschaft und Energie Zuständige. Das wird noch spannend werden. Aber es braucht einfach eine Koordination, dass wir erstens mal eine Transparenz haben. Sind wir auf dem Pfad? Ja, Merz und die Bundesregierung haben sich hinter die deutschen Klimaziele gestellt. Ja, das heißt, wir wollen 2045 klimaneutral sein in Deutschland. Das sind jetzt gerade noch 20 Jahre, das ist nicht mehr lange. Und deswegen braucht es eben so eine koordinierende Stelle. Ich würde mal sagen, natürlich müsste es im Umweltministerium angesiedelt sein, sodass das Umweltministerium tatsächlich auch ein Stück weit Zugriff auf die anderen Häuser hat bei dem Thema und eben auch einen entsprechenden Rahmen und Plan eben vorstellt. Und deswegen habe ich den Begriff Koordinierung eben mit aufgeschrieben, weil ich das jetzt ganz zentral finde, dass es nicht zerfleddert und jeder seins macht und keiner weiß, wie weit ist der andere und so. Wenn sie auf 10 Häuser verteilt ist, wunderbar, so wichtig ist das Thema. Aber dann muss es auch einen Rahmen geben, eine Programmatik und eine Gesamtstrategie für die Bundesrepublik.
Ja, wir haben leider gesehen, dass wenige Tage nach der Kanzlerwahl schon die erste unkoordinierte Situation aufgetreten ist, wo Merz die Abschaffung der Lieferkettenrichtlinie auf EU-Ebene gefordert hat, der Koalitionsvertrag. Und darauf hat Lars Klingbeil dann hingewiesen, da was anderes vorsieht, nämlich eine Umsetzung. Also da habe ich nicht so große Hoffnungen, vor allen Dingen, weil das Umweltressort hier an der Stelle auch so ein bisschen klein gemacht wurde. Aber es macht es nicht weniger falsch, die Koordinierung. Jetzt ist die Frage natürlich vielleicht auch an die konstruktiv-kritische Opposition auf grüner Seite. Was kann man denn einfordern konkret, wenn es darum geht, bestimmte Themen jetzt ins Zentrum zu stellen und zu koordinieren? Also was sind die wichtigen Punkte, die da jetzt koordiniert werden müssen, wenn es denn irgendwie funktioniert?
Naja, also es muss koordiniert werden, zum einen, dass alle auf dem Track sind und unsere Klimaziele und Zwischenziele einhalten. Es muss aber auch koordiniert werden, sage ich jetzt mal, die Themen hängen miteinander zusammen. Die Digitalisierung, wir müssen unser Energiesystem digitalisieren, wir müssen viele Industrie- und Energieprozesse digitalisieren. Wir müssen die Stromnachfrage und die Stromerzeugung zusammenbringen. Synchronisieren. Also es gibt so viel, also ich sag mal so, wenn wir jetzt nicht effizient sind, Jan, und wenn wir jetzt nicht klug sind und die Dinge zusammendenken, ja, dann werden wir die Transformation nicht finanzieren können, ja. Also ich sag mal, es ist ausreichend Geld da, es sind ausreichend Ideen da. Wir haben hervorragende Unternehmer und Unternehmerinnen hier in Deutschland, aber das Ganze muss jetzt orchestriert und koordiniert werden. Und deswegen ist mir das Thema eben so wichtig.
Ja. Sehr gut. Wir haben ein bisschen Zeit über. Ich würde, weil das Thema, glaube ich, bei dem Punkt kann man so stehen lassen, vielleicht dann noch eine andere Frage stellen, nämlich weil ich gerade das Thema Lieferkettenrichtlinie angesprochen habe und wir jetzt auch über Digitalisierung und Staatsmodernisierung reden. Es ist ja ein Thema immer wieder, das aufkommt, die Frage Koordinierung zum Beispiel auch von Staatsmodernisierung und Bürokratieabbau, dass die Dinge einfacher werden, dass Planungen schneller werden. Das ist ja ein Thema, das begleitet uns die ganze Zeit. Ja. Und ich frage mal ganz offen, hast du das Gefühl oder wie würdest du vorschlagen, müsste man jetzt eigentlich das aufarbeiten, was die letzten Jahre passiert ist oder was nicht passiert ist? Wo braucht es jetzt eigentlich mal eine Umstellung oder einen Schwerpunkt, wenn es darum geht, die Dinge in Deutschland ein bisschen einfacher zu machen?
Also ich glaube, das Thema ist erkannt worden von der Vorgängerregierung, von der aktuellen Regierung und das ist schon mal gut. Ja. Was ich glaube, ist aber, dass wir total groß denken müssen. Also ich sage mal so, ich war ja selber als Verkehrsingenieurin früher in verschiedenen Expertinnengruppen, ja. Und ich meine, man trifft sich ja im Verband auf nationaler Ebene, auf europäischer Ebene und irgendwie muss ein Ergebnis rauskommen. Und das ist für mich mit ein Grund, warum wir so viele Verordnungen haben, so viele Vorschriften haben, weil wir auch so viele Expertinnenkreise haben, die irgendwie sich an ihren Ergebnissen messen. Ergebnisse einfach präsentieren müssen, warum sie nach Brüssel oder nach Köln oder wohin auch gefahren sind. Ja, ich war früher viel beim VDV in Köln eben gewesen. So, und das ist das eine. Und deswegen, glaube ich, müssen wir tatsächlich die Systematik umdrehen. Das heißt also viel mehr wieder an die Unternehmen, die wissen, was sie tun, ja, und wo man ein bisschen Vertrauen auch reinsetzen müsste, anstatt jede Kleinigkeit sozusagen vorzugeben und abzusichern. Also ich glaube, wirklich wieder mehr in Eigenverantwortung zu gehen und die Systematik umzudrehen, wäre total wichtig.
Aber das hieße ja auch trotzdem feste Ziele setzen, an denen dann man sich auch gemessen
absolut, lassen, absolut. Wir haben in der Stiftung einen Beirat, da ist zum Beispiel der Ottmar Edenhofer drin, der hat ganz klar gesagt, für jedes Gesetz, das neu kommt, müssen wir 2 oder 3 abschaffen. Mhm. Einfach so eine Regel einführen, ja, die jeden verpflichtet, der eben was Neues bringt, das noch zu mehr Bürokratie führen wird, eben auch zum Bürokratieabbau abzutragen.
Das ist das Ziel für die Politik, aber was ich jetzt eigentlich meinte, war auch denn für, wenn die Freiheit sozusagen den Unternehmen gelassen wird, zu sagen, na gut, also das heißt nicht, dass ihr nichts tun müsst, sondern da muss ein Ziel irgendwo im Raum stehen. Das heißt, irgendwo braucht es ja dann auch trotzdem Regeln, nämlich für diese Ziele.
Ja, absolut. Deswegen habe ich ja gesagt, ein Gesetz einführen, mindestens 2 abschaffen oder die ganze Systematik umstellen. Ich glaube, Jan, wo wir keine Zeit haben, ist jetzt ganz genau hinschauen, wo könnten wir jetzt irgendwelche Regeln mal ein bisschen lockern oder zurückschrauben oder so.
Priorisieren, in welchen Feldern braucht es jetzt die Standards, in welchen Feldern kann man die Dinge...
Ja, und auch regeln, dass wenn wir einführen, auch wieder abbauen müssen. Ja, nicht nur einführen, sondern auch abbauen oder eben Systematik umändern. Also ich glaube, es braucht gerade so ein großes Denken und so eine große Zielvorgabe, um überhaupt da weiterzukommen.
Gut, wir schauen weiter und sind, glaube ich, dann schon auch bei unserem letzten Stichwort angekommen. Ich mische noch einmal.
Spannung steigt.
So, Klimaziele hast du noch aufgeschrieben und das finde ich sehr gut, mit dir auch nochmal über die Klimaziele zu sprechen. Denn ich sag mal so, das ist ja eine Debatte, die wabert auch immer so mit. Einerseits die Frage, sind die Klimaziele sozusagen straff genug oder sind die noch angemessen? Und andererseits auch immer diese Diskussion, naja, wenn wir uns jetzt hier in Europa oder in Deutschland Klimaziele setzen, aber anderswo, China und so weiter, wird so viel emittiert, ist ja immer wieder eine Diskussion, die da aufkommt. Wie gehst du da eigentlich mit um?
Na, ich fand jetzt gut, dass du China gesagt hast. Ich war neulich bei den Weltmarktführern in Schwäbisch Hall gewesen und da war ich, da gab es dann 3 Panels und ich habe mich tatsächlich für das Panel entschieden, wo es darum ging, Investitionen in China. Mhm. Und ich fand das total spannend. Ja, an der Tür standen Bürgermeister und Regionaloberhäupter von China, die mit Info- und Werbematerial um deutsche Investoren geworben haben, ja. Und was ich da erfahren habe, ist, dass die chinesische Zentralregierung jetzt jüngst ausgegeben hat, dass die Bürgermeister und Regionalvorsteher Klimaziele zu erfüllen haben, die bis hineinreichen, welche Unternehmen sie auf ihrem Gebiet ansiedeln. Ja. Das heißt also, wenn wir immer hier in Deutschland denken und Europa, wir sind so weit vorne und wir sind so ambitioniert und wir entkoppeln uns von der Welt, dann kann ich nur sagen, das tun wir nicht. Emissionshandelssysteme gibt es ganz viele auf der Welt, die werden erprobt, die werden weiter verfeinert und optimiert. Es werden ganz neue Instrumente eingeführt, dass Bürgermeister Klimaziele bekommen, um ins nationale Ziel einzuspeisen und so. Also da sind wir bei weitem eben nicht vorne dran. Und ich kriege eben auch mit, dass wir zum Beispiel beim Thema Recycling oder auch Energieeffizienz, wo wir vielleicht mal Weltmeister waren in Deutschland, das nicht mehr sind. Wir sind jetzt auf eher mittelrangigen Plätzen mittlerweile lokalisiert, ja, und weit weg, um wirklich Frontrunner zu sein. Ja. Und das ist eigentlich das, wo ich gerne hätte, dass wir wieder hinkommen, ja.
Also wir haben da immer Angst und so eine angezogene Handbremse, die eigentlich gar nicht so gerechtfertigt ist. Auch wir reden ja immer über Grenzausgleich bei den Emissionshandelgeschichten und so weiter. Da ist ja immer die Angst, wir könnten irgendwie einen Nachteil daran haben, dass wir uns mehr Ziele setzen.
Naja, ich finde es zum Beispiel ganz spannend. Schauen wir mal nach Amerika, nicht? Also Trump hat ja gesagt, jetzt alles zurück, ja? Keine Klimaziele mehr, kein Klimaschutz, keine Klimaneutralität. De facto wird aber in Texas so viel Erneuerbare ausgebaut und so viel Elektrolyseure gebaut und so wie noch nie. Ja, gerade dieses Jahr 2025 haben die Rekordzubauraten. Das heißt, lassen wir mal den Präsidenten reden davon.
Die Realität sieht anders aus.
Die Realität, die Wirtschaft sieht anders aus und auch wirtschaftliche Konzepte sehen anders aus. Das heißt, überall auf der Welt finden die wahnsinnigen Entwicklungen statt. Und wenn ich jetzt tatsächlich auf Zukunftstechnologien schaue, wie Elektrolyseure, wie E-Autos, wie Wärmepumpen, wie Solarpaneele, Windräder und so weiter, dann findet das eben nicht in Deutschland und in Europa statt, sondern ganz woanders. Und ich hatte ja das eingangs gesagt, für uns von der Stiftung Klimawirtschaft sind die Klimaziele tatsächlich Innovationsziele. Und das ist der Treiber der Wirtschaft heutzutage.
Aber da sind wir wieder bei dem Punkt, dass mein Eindruck doch immer wieder ist, dass große Teile der Wirtschaftsakteure in der Sache eigentlich schon überzeugter und weiter sind. Ja. Oder die nehmen das viel stärker als wirklich Tatsache an, dass das nun mal der Weg ist, den wir gehen, als das zum Teil in der Politik der Fall ist. Und dass sogar, vielleicht sogar manchmal durch die Politik eher Unsicherheit und Ausbremsen stattfindet, als dem auch ein Stück weit den Lauf zu geben.
Da ist ein absolutes Entkoppeln da. Ich meine, die Ampel hat es tatsächlich sehr klar erkannt, ja auch durch den Wirtschaftsminister Robert Habeck, aber auch der Bundeskanzler Olaf Scholz stand total dahinter. Und ich habe aber schon den Eindruck, und ich sage mal, so einer neuen Regierung gebe ich auch immer Vorschusslorbeeren. Und Friedrich Merz hat erstaunlich wenig das Wort Wirtschaft und Klimaschutz übrigens in seiner ersten Regierungserklärung erwähnt. Das ist wirklich, ist mir aufgefallen, dass er es fast gar nicht erwähnt hat. Nichtsdestotrotz, wenn ich den Koalitionsvertrag und so anschaue, dann steht da schon sehr, sehr viel drin. Und ich bin ein zuversichtlicher Mensch und gehe jetzt erstmal davon aus, dass auch die jetzige Bundesregierung an dem Weg grundsätzlich festhält. Vielleicht ein bisschen das Ganze verlangsamt, aber ganz sicher nicht ausbremst. Und die Wirtschaft würde sich gar nicht ausbremsen lassen, ja.
Was allerdings schon bemerkenswert ist, ist, wie groß die Angst immer wieder davon ist, dass es dann Ausbremsen wegen zu starken Klimaschutzmaßnahmen gibt und wie wenig oder gar nicht diese Angst vorhanden ist davor, dass zu wenig Transformation und zu wenig Klimaschutz stattfindet, um unsere Perspektiven auch ökonomisch aufrechtzuerhalten. Also da sind wir wieder bei dem Punkt Deindustrialisierung wegen mangelnder Transformation oder zu langsamer Transformation. Ich frage mich immer, warum ist da nicht so eine wirkliche Angst da? Weil das Abwandern von Investitionen in andere Teile ist ja vor allen Dingen auch das Abwandern von Zukunftsinvestitionen.
Ja, manchmal sind die Wege vielleicht schon ein bisschen lang und man muss jetzt schon mal ehrlichkeitshalber sagen, wenn ich wie in China eine neue Industrie aufbaue, nämlich eine große Automobilindustrie, nicht? Das ist ja eine ganz andere Dimension jetzt. Dann habe ich ein freies Feld, habe noch nicht alte Lobbyisten, alte Beziehungen und auch nicht so viel Demokratie. Natürlich, das spielt natürlich da auch eine Rolle, absolut, ja. Das hat seinen Preis natürlich auch. Den wir aber gerne zahlen, glaube ich, in dem Fall, wenn es um Demokratie geht. Ist natürlich viel schwieriger, dann so eine neue Technologie in einer Industrie zu etablieren, als wenn ich eben schon eingefahrene Kreise habe. Ich habe mir aus Automobilkonzernen gehört, wie schwierig das war. Ich nenne sie jetzt mal Verbrenneringenieure zu überzeugen, was anderes zu tun. Da habe ich einen riesen Widerstände, die ich in China so nicht vorgefunden hätte. Und wenn ich sie vorgefunden hätte, dann bin ich bei dir. Ja. Weil es so zentralistisch ist, wären die anders mit umgegangen als wir hier. Aber diese Beharrungskräfte, die sich da etabliert haben, die haben da eben ganz stark eben rückwärts gezogen.
Ja. Hast du abschließend ein Beispiel, wo du es mal erlebt hast, dass so solche Widerstände und Ängste sich wirklich haben drehen lassen und daraus eine echte Motivation für was Neues entstanden ist?
Also ich würde echt sagen, die ganze energieintensive Industrie. Also als ich vor gut 10 Jahren in der Stiftung angefangen habe, hat die energieintensive immer gesagt, Frau Nallinger, Sie machen so einen tollen Job und es ist so wichtig, aber wissen Sie, bei uns, das dauert noch ewig, ja, bis wir da soweit sind, ja. Und seit 5-6 Jahren haben wir so viel energieintensive Unternehmen aus der Zementindustrie, Stahl, Aluminium, Kupferindustrie bei uns in der Stiftung. Und die haben sich komplett gedreht, ja, von wirklich Bremsern, ja, und rückwärtsgewandt zu konstruktiven Akteuren, die sagen, hey, lass uns das zusammengehen. Also eigentlich ein Wahnsinnsbeispiel, oder?
Super, auf jeden Fall. Also vielen Dank, dass du da warst.
Sehr gerne,
hat mich
Jan.
Sehr gefreut und wir hoffen, dass einige Punkte vielleicht landen in der Regierung oder auch im politischen Diskurs und auch in der Wirtschaft. Viel Erfolg weiterhin dabei. Sabine Nallinger und auch vielen Dank fürs Zuschauen, euch und Ihnen allen. Bis zum nächsten Mal bei Pick Your Battles.